Hi, hier ist Julika und bevor das Interview startet, möchte ich dich einladen zu meinem Webinar Anspannung im Körper, Unruhe im Kopf, was dein Körper dir sagen will. Denn was ich wirklich gerne früher gewusst hätte für mein Reiterleben, ist, was wir alles speichern und wie wir es speichern. Und welchen Einfluss das auf mich und mein Pferd hat, körperlich, mental und emotional. Und genau darum wird es gehen, also sei dabei am 3. November, Sonntagmorgen um 10.30 Uhr. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Die Teilnahme ist kostenlos, also melde dich unbedingt an und sei dabei. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Yves. Herzlich willkommen zum Embodied Riding Podcast. Hier geht es um Themen, die in der Tiefe bewegen und das Potenzial haben, dein Reiterleben körperlich, mental und emotional für immer zu verändern. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe heute zu Gast die liebe Yves Ehler. Sie ist Traumaspezialistin für Pferde, Osteopathin und Pferdeverhaltenstherapeutin. Yves, wie schön, dass du da bist.
Ja, Julika, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch, denn Yves und mich verbindet das Thema Trauma. Ich arbeite ja eher mit den Menschen, Yves mit den Pferden. Und das, was ich an Yves ganz besonders gerne mag, ist, dass sie die Arbeit am Körper des Pferdes, also in der Osteopathie, verbindet auch mit dem Reiten. Sie ist nämlich Mitbegründerin der gerittenen Osteopathie. Und ich freue mich sehr, dass wir heute genau auch ja über beides sprechen können, über Körperarbeit und übers Reiten.
Ja, da freue ich mich auch sehr drüber, zumal ja eben beide Punkte, die du genannt hast, ja wirklich sehr, sehr wichtig sind für die Gesunderhaltung des Pferdes.
Absolut. Bevor wir starten und da tief eintauchen in dieses Thema, stelle ich dir mal ein paar Fragen und wir machen ein kleines Wortspiel, damit wir dich noch etwas besser kennenlernen. Bist du bereit?
Ja, ich freue mich, finde ich cool, ja.
Dann frage ich dich, früh oder spät?
Spät.
Warm oder kalt?
Warm.
Berge oder Meer?
Meer.
Wind oder Regen?
Regen.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Laut oder leise?
Leise.
Rock oder Pop?
Natürlich Rock.
Weich oder wild?
Weich.
Hund oder Katze?
Hund.
Draußen oder drinnen?
Draußen.
Pony oder Pferd?
Pony.
Sattel oder ohne Sattel?
Ohne.
Wald oder Viereck?
Wald.
Gebiss oder gebisslos?
Gebisslos.
Auf dem Pferd oder daneben?
Beides.
Beides. Und ich glaube, das gibt uns schon genau das Stichwort, jetzt ja in das Thema einzutauchen. Beides. Erklär das doch mal.
Ja, beides. Ja, als erstes bekomme ich da tatsächlich den Impuls, was ist für ein Pferd, wenn wir es reiten wollen, gesunderhaltend reiten wollen, allumfassend wichtig? Und da kann ich eben nicht mich nur auf eins fokussieren. Na, ich sehe da schon die Wichtigkeit, sowohl am Boden mit dem Pferd in Beziehung und auch gymnastizierend eine wirkliche Unterstützung zu bieten. Und aber gleichzeitig auch reiterlich mich so weit auskennen zu dürfen, dass ich meinem Pferd wirklich helfen kann. Ich persönlich, privat, habe mein Herz tatsächlich am Boden, weil ich viel mehr sogar noch die Freiarbeit liebe als das Reiten, witzigerweise. Aber für die Gesunderhaltung eines Reitpferdes finde ich beides unheimlich wichtig.
Und das finde ich so schön, dass du das eben verbindest. Letztendlich startet ja deine Arbeit sogar noch weiter vorne in der Körperbehandlung des Pferdes. Führ das gerne auch nochmal aus, weil ist ja auch ein bisschen davon abhängig ist, wie geht es dem Pferd, ja, also was braucht es? Und ich sehe da einmal so dieses klassische, was wir in den Reitstellen einfach auch erleben, dass der Osteopath kommt. Ich habe
Ja.
einen Termin gemacht, der kommt, der regelt das, der löst die Blockade oder was auch immer ich vielleicht beim Reiten festgestellt habe, dass die Rittigkeit oder irgendwas nicht richtig funktioniert. Vielleicht macht mein Pferd aber auch schon irgendwie ein Schmerzgesicht. Dann wäre ja am Anfang, ne, würde ich sagen, immer auch wirklich so diese Körperarbeit, diese Behandlung. Und dann geht es aber ja weiter, weil ich finde, das ist so wichtig, dass wir das wirklich einmal auch ganzheitlich beleuchten, dass neben dieser Behandlung, die für sich ja so gut sein kann, wie sie nur gut sein kann, ist so wichtig ist ja, wie geht es denn danach weiter? Geht es dann erstmal reha-mäßig, ja, am Boden weiter? Wann kann ich reiten? Wie kann ich dann reiten? Worauf muss ich achten? Damit am Ende eben auch eine Körperbehandlung des Pferdes nicht alleinig so für sich steht. Ich vergleiche das immer gerne mit so einem Sehnenschaden, wo das Pferd dann, ich weiß nicht, wie viele Monate irgendwie Boxenruhe hat. Dann darf es irgendwann ein bisschen geführt werden auf hartem Boden. Ja, und dann heißt es, fangen Sie mal langsam wieder an. Und dieses fangen wir mal langsam wieder an, erlebe ich im Alltag, ist oft irgendwie Longieren oder vielleicht auch Bodenarbeit, je nachdem. Was aber ja vielleicht im Sinne eines wirklich klugen Reha-Plans, ich sag mal, jedem Pferdephysiotherapeuten den Magen umdrehen würde. Und lass uns doch einmal genau angucken, welches Pferd braucht eine Behandlung, wann machen solche Behandlungen auch Sinn? Und wie müssen sie eingebettet sein in Bodenarbeit und in Reiten, damit sie nicht auch oder also damit es nicht verpufft, das, was jemand dann auch da geleistet hat, jemand wie du?
Ja, okay. Also grundsätzlich würde ich mich gerne auf den Gedankengang einigen, dass wenn wir das ganz nüchtern betrachten, dass der Großteil, der größte Teil der Pferde, die wir zu uns holen, egal welchen Alters, damit meine ich eben im Prinzip alles an Pferden, die zumindest schon mal irgendwie abgesetzt sind, schon mal einen Stallwechsel hinter sich haben, ab da dann aufbauend in den Jahren. Ja, diese Pferde holen wir uns und ich sag mal, es ist eher die Ausnahme, dass wir dann ein Pferd vorfinden, was keinerlei Anpassungen im Nervensystem, neuroemotional, das heißt eben auch wirklich mit Emotionen behaftet, im Körper zu findenden Themen dasteht. So, das ist alleine durch die Grundbiologie des Pferdes schon mal logisch. Als Flucht- und Herdentier müssen wir Dinge machen, oftmals als Menschen, die dem Pferd erstmal wieder der Natur sind. Und das kann individuell stark beeinflussend sein und auch nachhaltige, wenn auch erstmal versteckte Grundprobleme oder Vorschubleistungen dafür mitbringen. So, nun haben
Ganz
wir.
kurz, ganz kurz. Das heißt, du sagst, eigentlich ist gefühlt fast jedes Pferd vielleicht nicht traumatisiert, aber bringt Gepäck mit, weil die Frage ist ja, bei dem einen Pferd zeigt sich das vielleicht mehr, bei dem anderen weniger. Ja, aber es gibt sie auch. Es gibt auch die Pferde, die in dem Sinne nicht traumatisiert sind, richtig?
Ja, genau. Aber eben, das müssen wir ehrlich sagen, das ist eher selten, weil schon die Aufzucht, manchmal eben auch sogar schon die Art der Empfängnis, ja, der Geburtsvorgang, also dieser ganze Bereich, wo wir ja noch gar nicht daran denken, ich hole mir ein Reitpferd, alterstechnisch, eben dann doch zum größten Teil schon Basisveränderungen mitbringt. So, das heißt, ich habe dann, auch wenn ich mir ein junges Pferd hole, oftmals ein basisverändertes Pferd. Individuell natürlich, Rasse, Genetik und so weiter spielt auch nochmal eine Rolle. Aber ich habe da kein neutrales Tier vor mir. Ja? Da kann ich auch erstmal nichts für als Besitzer. Ne? Das ist einfach, da müssen wir uns erstmal drauf einigen. So, genau. Und dann ist es natürlich so, wenn wir uns jetzt ein Beispielpferd nehmen, was jetzt meinetwegen 6, 7, 8 Jahre alt ist, ein Wallach, ja, schon mal da ein bisschen angeritten wurde, 2, 3 Besitzer hatte und jetzt treffen wir die neue Besitzerin oder den neuen Besitzer. Dann haben wir hier ein Pferd, was jetzt erstmal schon ein paar Grundeinschnitte im Leben mitbringt. Und in der Regel ist es so, auch wenn wir individuell sein wollen, die Biologie des Pferdes ist aber nachhaltig eben präsent. Das bedeutet, es ist höchst selten, dass man das nicht irgendwo wiederfindet, entweder im Gangbild, im Verhalten, in Symptomen, auch körperlicher Art, ja? Und nun ist es so, dass in der Regel ich dann ja oft gerufen werde, ich sage ja mal ein bisschen ganz liebevoll als Endlösung, weil die Symptome, die dann erstmal durch verschiedene Basisveränderungen entstanden sind, sich so einschleichen und diffus sind. Vielleicht ein bisschen Grundwasser, ne? Lässt nicht richtig los beim Reiten oder fängt an zu husten. Also alles so ein bisschen diffus, ohne reell fassbaren Auslöser.
Ja, und gerade wenn die Pferde auch schon so, ich sag mal, gekommen sind, liegt es ja auch nahe, als Mensch erstmal zu denken oder so als Besitzer, meiner ist so.
Ja.
Also so, und ich finde auch, das ist auch in den Reitstellen so ein bisschen eine Kultur, zu sagen, ach nee, der ist ja so. Und ich glaube, wir dürfen da alle so ein bisschen wach werden, zu sagen, ist der wirklich so?
Genau, das ist die Top-Frage. Ist der wirklich so? Oder wen habe ich da wirklich vor mir? Weil ja auch Pferde trotzdem auch einen Charakter haben und
Genau.
bewiesenermaßen, Gott sei Dank, wissenschaftlich bewiesenermaßen, endlich. Ein Pferd hat verschiedene Emotionen. Tada, so. Das heißt ja aber für uns erstmal, noch bevor ich auch aufs Pferd steige, das ist ja dann nachher gleich der zweite Aspekt, ist es erstmal so, dass ich in der Regel sehr oft erlebe, wenn ich da als Endlösung komme, weil dann, ne, was weiß ich, dann kommen noch unklare Lahmheiten dazu, eine Szintigraphie, eine Klinik. Also da ist ganz viel Engagement seitens der Besitzer aus Verzweiflung. Und in der Regel sind es die Besitzer, wo das Pferd, meinetwegen ist der dritte, manchmal auch nur der zweite, manchmal der fünfte Besitzer, anfängt, sich sicher zu fühlen. Die Rahmenbedingungen stimmen. Der Besitzer kümmert sich, macht vielleicht nicht auch die Dinge, die das Pferd vorher erlebt hat und individuell als überfordernd empfand. Das muss ja nicht immer gleich Brutalität und Gewalt sein, sondern das können auch mal feinere Abstimmungen sein, je nach eigenem Empfinden des Pferdes, ne? Und eigener Basisthematik. Und dann bekommt das Nervensystem und das Pferd als Ganzes erstmal die Meldung, wow, jetzt ist erstmal meine ganze Basiskugel, in der ich gelebt habe, unbewusst, unterbewusst, aber da bin ich raus. Und so langsam versucht das System zu sagen, das los. Also bei uns Menschen, der Klassiker, wir kennen das alle, dieses Phänomen, ich habe einen Angestelltenjob oder so, oder ich habe eine große Arbeitsleistung hinter mir, ich habe 2 Wochen Urlaub krank.
Ja.
Ist ja kein Hexenwerk. Es ist
Ja.
ein immunologischer, neuroemotionaler Prozess. Und das ist beim Pferd tatsächlich nicht anders. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Grundinformation. So.
Das heißt, die Pferde werden im sicheren Rahmen, gerade dann, wenn man vielleicht auch schon ganz viel richtig macht,
Ja.
krank und zeigen die Symptome, gehen, kann man
Ja.
sagen, sie gehen aus dem Funktionsmodus raus
Genau, aus
und
dem.
zeigen sich mit dem, was sie mitgebracht haben.
Genau, aus dem biologischen Anpassungsmodus, ne, des Nervensystems, des Autonomen zu sagen, okay, die Meldung verändert sich im Gehirn und
Ja.
damit auch die Biochemie, die Hormone, die Nervenantwort. Und das heißt eben nicht, dass das Pferd automatisch dann da krank geworden ist, sondern fast immer in der Behandlung, in der Rückabwicklung stellt sich heraus, dass diese ganzen Dinge lange angelegt sind. Lange das Pferd eine gewisse zum Beispiel Ganganpassung hat. Wie nehmen wir keine Nickbewegung oder kaum Nickbewegung? Ja? Und wenn man dann fragt, dann sagt man, ja, kenn das Pferd nur so. Und dann muss ich auch den Menschen sagen, du, das ist, geh weg von dieser, du hast alles falsch gemacht, Sache. Sondern nochmal, du hast das Pferd so geholt. Hier traut es sich jetzt sozusagen, weil es merkt, oh, da ist jemand, der auch irgendwie vielleicht darauf achtet, dass ich mich heute nicht gut fühle und sich nicht einfach draufsetzt und sagt, wir müssen reiten, weil ich bin verabredet. Und dann sagt, nee, der ist heute nicht so gut drauf. Und ich merke das, ich muss es ja nicht studiert haben, sondern ich habe ja ein Herz und ein Bauchgefühl und ich liebe mein Pferd, ich lasse den mal und mache nur was Nettes. Und Pferde sind schlau. Die merken plötzlich, ja, wow, da wird drauf eingegangen.
Ja.
Das heißt, es ist ein hartes Los für den Menschen, aber mit eines der größten Geschenke gleichzeitig. Denn dadurch wird ein anderes Feld offen, auch für mich als Behandler, die im Verhältnis schnell daraus zu holen.
Ja,
Ja?
du bist ja jetzt Osteopathin. Kann man sowas sagen, wie dass es spezifische Bereiche im Körper des Pferdes gibt, wo sich Trauma mehr ansammelt als in anderen? Bei Menschen ist das ja ein bisschen so. Ist das beim Pferd auch so? Frage ich mich.
Genau, also das ist bis auf einige anatomische und funktionell anatomische Unterschiede sind die Basisanpassungen aber genauso, weil es da eben auch um die Fluchtmuskulatur geht, wie zum Beispiel den wichtigen Hüftbeuger, den Psoas, ja, der ja bei uns Menschen auch eine große Rolle spielt.
Ja.
Dann geht es um in der Basis, um das abzukürzen, ja auch immer um den 10. Hirnnerv, den Vagusnerv, ne, der ja für uns Menschen und aber eben natürlich auch fürs Pferd diese elementare Funktion hat, der ja mit dafür am meisten verantwortlich ist, zu sagen, bin ich sicher oder bin ich es nicht, ja. Und dann eben auf seinem Weg mit dem ganzen Wasser versorgt, mit Lunge, mit Magen, mit Darm. Und so weiter und so fort. Also da dürfen wir schon große Ähnlichkeiten zum Menschen feststellen. Ja? Es gibt dann natürlich etwas, wie beim Menschen aber auch, individuellere Muster, wenn natürlich Ereignisse geschehen sind, wie wirklich,
Ja.
ja? Also ein
Ein
Pferd.
Verladetrauma meinst du, ne? Oder
Ganz genau.
klassisches Beispiel.
Genau. Ja. Und das ist aber auch das Schöne, das macht dann diese Arbeit so seriös und auch, ich sag mal, man kann sie nicht faken, weil das Pferd, wenn man das vernünftig macht und im Team mit dem Pferd, mit dem Besitzer in die Behandlung geht, dann zeigt das Pferd das eindeutig. Man könnte es ja sogar messen, dass der Herzschlag hochgeht, ja?
Genau.
Und
Ja.
das ist ganz toll und dann kann man das eben auch lösen. Und das ist die Basis.
Richtig gut. Yves, ich bin ja von Haus aus so neugierig, ne? Da würde ich dich gerne direkt einmal was fragen. Ich habe ja gerade einen Kurs zum Thema Vagusnerv für Menschen gemacht. Und da tauchte auch unter anderem die Frage auf, kann man denn den Vagusnerv beim Pferd auch direkt stimulieren, aktivieren, sollte der, ich sag mal, nicht optimal arbeiten? Kann man das? Bei Menschen kann man das ja. Das habe ich in dem Kurs gezeigt und
Den gucke ich
das
mir
ist ja
nochmal
sehr
an.
erfolgreich.
Habe ich noch bekommen aufgrund meiner Zeit, aber alles, was Vagus ist, da stehen wir ja drauf, so Leute wie du.
Absolut.
Genau, gucke ich
Wie ist
mir
das beim Pferd? Können wir da wirklich auch so ganz konkret den Vagus fürs Pferd aktivieren, wenn wir davon ausgehen, das Pferd bräuchte das, weil es alle Anzeichen zeigt,
ja.
einer Disbalance.
Grundsätzlich funktionell gesprochen, ja. Individuell muss ich aber der Vollständigkeit halber den Einschub sagen, dass es natürlich in der Situation darauf ankommt, was ist gerade mit dem Pferd los. Wir können tatsächlich, und deswegen ist es wahrscheinlich auch recht schlau ursprünglich gemacht mit dieser Gebissgeschichte, weil auch beim Pferd man eben über das ruhige Kauen und das Lösen des Kiefergelenks und der entsprechenden Muskulatur den Vagusnerv sehr schnell erreichen kann. Zumindest für einen gewissen Moment. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich gebe meinem Pferd jetzt jeden Tag 3 Kilo Möhren und dann ist der sein Trauma los. Das wäre cool. Aber tatsächlich im Sinne einer zumindest Entspannung, leichten Aktivierung, wenn ein Pferd jetzt nicht gerade in einem der Stadien wirklich ist, Fight, Flight or Freeze, das kennen wir ja eben aus dem Nervensystem, also Kampf, Flucht oder Einfrieren, wirklich diese Maximalpositionen, dann kann ich aber eben schon unterstützend mit Kauen arbeiten. Deswegen in einem Interview in der Natural Horse damals war ich die Fraktion, da wurden drei befragt zum Thema Leckerli. Es gab ja, nein und vielleicht. Und ich war vielleicht, beziehungsweise es kommt darauf an.
Ja.
Na?
Ja, Leckerlis können ja dann auch wieder Stressauslöser sein. Deswegen, das ist, glaube ich, wirklich nochmal so ein Thema auch für sich. Aber
Genau.
spannend. Das heißt, also Kauen ist tatsächlich ein Weg in Richtung Vagusnervaktivierung bei
Genau.
Tieren.
Aber wir sagen es nochmal, ein ruhiges, harmonisches Kauen.
Ja.
Das bedeutet nicht auf Zug, auf Zwang. Oder irgendwie da, ne, 20 Minuten irgendwie mit dem Finger rumrühren und Hauptsache das Pferd macht so, weil
Ja.
das wird auch wieder Stress.
Ja. Ja,
Genau.
spannend, spannend. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir waren ja bei dem Thema zu sagen, Körperbehandlung sehr körperlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass Traumabehandlung wirklich auch
was Körperliches ist, wo du wirklich als Osteopathin auch gerade die Bereiche behandelst, die bei so Flucht- und Kampfaktionen eben vermehrt aktiviert sind. Also man kann sich das ja auch vorstellen, wenn ein Fluchttier generell in Alarmbereitschaft die ganze Zeit ist, weil da im System einfach auch noch viel Erinnerung, viel Prägung, viel Trauma steckt, dass dann einfach auch die Muskulatur, die vornehmlich dafür genutzt wird, ja unter einer Art Daueranspannung ist. Wenn ich mir
Genau.
das jetzt so vorstelle, du gehst da als behandelnde Person rein, du löst da was fürs Pferd. Wie geht's dann weiter? Wie kann jemand das dann so, ich sag mal, in den Alltag bringen im Rahmen von Bodenarbeit oder eben auch von Reiten? Weil wir wollen ja unbedingt heute auch über gerittene Osteopathie sprechen.
Genau. Fairerweise einigen wir uns einmal bitte auf zwei große Wege. Weil dazwischen sind natürlich Nuancen, das ist klar. Aber wir müssen immer einmal uns bewusst machen, wenn wir jetzt zwei große, ich sag mal, Problemwege des Pferdes haben, wie sie kommen. Das heißt, die einen sind eher auch mit der Gesamtthematik, was der Reiter beschreibt, eher so ein bisschen antriebslos, eher etwas depressiv, vielleicht in der Herde zu rangniedrig, stecken zu viel ein, haben so Hemmungsthemen, die sich bis ins Reiten meistens darstellen. Und dann haben wir das andere Thema, eben ein Pferd, was eher zu hypernervös ist, zu reaktiv, eine zu hohe Grundspannung, Magen-Darm-Thematiken. So, natürlich werden die beiden entsprechend behandelt, aber ja, logischerweise auch nicht komplett gleich, weil sie haben beide in dem Moment ein anderes Stadium, eine andere Thematik. Ich werde auch nicht beiden Besitzern dasselbe mit an die Hand geben, wie es weitergeht. So, jetzt ist es davon auch als zweite Komponente erstmal abhängig, wie ist der Besitzer drauf? Ja? Sprich, wenn wir jetzt unser erstes Team nehmen und ich habe mein eher gehemmtes Pferd, lethargisch, in Anführungsstrichen, symptomatisch lethargisch, dann muss ich mir genau anschauen, was habe ich für einen Besitzer? Die Idee ist grundsätzlich immer, weil es ja um Regulation geht, auch in der Beziehung miteinander, der Partnerschaft, dass man dem Gehirn und damit dem Pferd erstmal hilft, wenn man den Gegenpol bildet. Das heißt, bei einem Pferd, was wirklich nicht mehr sich gerne bewegen möchte und Schmerzen hat, klären wir das ab. Und dann gibt es eben dann meistens erstmal für die nächsten Wochen die Idee, zu dem Besitzer auch zu sagen, wenn da sehr viel Druck hinterstand und der selber so ein bisschen schlaff ist, hört auf mit diesem Stress, geht raus, macht Dinge, die euch Spaß machen, geht weg hier noch vom Leistungsgedanken, findet erstmal zurück in die Bewegungsfreude. So, und da ist dann für mich Training, Gymnastizieren überhaupt kein Thema. Und das sage ich auch so, weil für mich immer wichtig ist, erst Beweglichkeit und Bewegungsfreude. Wenn die nicht hergestellt ist, reproduzierbar, was will ich gymnastizieren? Ja?
Ja, ohne dass ich ja in einem Druck lande,
Ja.
den ich gar nicht nutzen will. Also,
Total.
ne, in einer Sprache, ich sag mal, die eben dann doch lauter ist, als ich das gerne hätte.
Genau. Genau. Na, so, und da ist es dann eben in der Regel erstmal so, dass ich diesen Menschen dann eben rate, mal für ein paar Wochen im Anschluss an die Behandlung, beziehungsweise die Basisbehandlung besteht bei mir aus zwei Teilen, aus Vor- und Nachbehandlung, Teil 1, Teil 2, wegen der Komplexität, sodass man die eben, dieses Paar dann begleitet und die bitte erstmal diese Dinge machen. Ich frage, was macht euch Spaß? Was macht dir Spaß, deinem Pferd? Das sind manchmal ganz seltsame Dinge, ja? Und das ist deren Hausaufgabe, jetzt mal grob runtergebrochen, ja? Was die Bewegung angeht, die Bewegungsmaßnahmen. Und wenn wir das zweite Paar nehmen, auch da muss ich genau schauen, was ist das für eine Konstellation? Wenn ich jetzt natürlich auch noch passend dazu einen sehr nervösen Menschen habe, dann kann ich nicht zwei Feuerraketen von denen erwarten, dass die sich sofort irgendwie ab morgen, nur weil das Pferd jetzt anfängt, mehr Spielraum zu bekommen, top koregulieren können. Ja? Das heißt, beide Menschen bekommen erstmal einen Anteil, was könnt ihr für euch tun und damit für euer Pferd für die nächsten Wochen. Und das Pferd wird eben Basisbehandelt und der Mensch unterstützt das. Und da ist es dann schon eher mal so, weil diese eher noch reaktiven Pferde ja eher einen starken Bewegungsdrang haben, Dass es da ganz oft Sinn macht, relativ bald dann auch mit dem entsprechenden Gymnastizieren anzufangen. Und die bekommen dann andere Empfehlungen von mir oder auch manchmal Direkttraining. Denn hier ist dann die Schrittarbeit, die vernünftige, durchdachte Schrittarbeit, das Heilmittel anschließend und unterstützt sogar dann die Behandlung. Ja? Das heißt, dass wir diesen Pferd dann am Boden und natürlich auch geritten, wenn es das körperlich hergibt. Na, ansonsten heißt es erstmal Pause. Wird aber auch erklärt. Natürlich beschleunigen wir damit die ganzen Prozesse und auch natürlich das Umbauen der neuronalen Netzwerke im Gehirn, dass wir dem Pferd mit allen Sachen signalisieren, wow, jetzt ist Ruhe und Sicherheit. Na, also es geht erstmal grob in diese beiden Wege. Und wenn die ersten beiden, die etwas gehemmten, mehr in ihre Bewegungsfreude gekommen sind, dann kommen die natürlich auch ins Training oder bekommen gewisse Hinweise, was sie umsetzen können. Und auch hier starten wir immer mit der Schrittarbeit.
Wann wird geritten und welche Rolle spielt dann die gerittene Osteopathie? Und vielleicht fängst du an, das einfach auch einmal zu erklären. Gerittene Osteopathie, das kennt ja vielleicht noch gar nicht jeder.
Ja. Genau, zu deiner zweiten Frage. Gerittene Osteopathie ist, wie mein Freund und Kollege Ralf sagen würde, erstmal die Basis, sagt er immer, das ist die absolute Umsetzung der klassischen Reitlehre. So, kann man jetzt erstmal nicht mit viel anfangen, aber Fakt ist, es ist uns wichtig, dass wir natürlich schon betonen, das ist jetzt die Basis, ist nicht unsere Idee. Ja, das ist alles beschrieben, gar keine Frage. Nur unser Anspruch ist es halt, das wirklich sehr, sehr sauber umzusetzen, also nicht zu, ne, vertuschen, weil es dann einfacher ist oder bequemer, sondern wirklich zu sagen, okay, wir halten uns an die Basis, an eine reelle Arbeit, die nicht beschleunigt, damit es hübsch aussieht. Wird ergänzt, eben vor allem einmal durch Ralf, der ja Fachdozent ist für Pferdeosteopathie an verschiedenen Schulen und Biomechanik-Spezialist, sage ich jetzt mal. Wird ergänzt eben durch wirklich das Näherbringen der Zusammenhänge des Pferdes, dass der Reiter nicht einfach nur noch auf dem Pferd sitzt und sagt, okay, das Pferd macht das. Am Ende des Tages weiß ich nicht warum. Und da ist ja oft dieses Problem. Und mein Part ist, in den Kursen und in den Ausbildungen in Zukunft eben, dass ich diese Basiserklärung, wie das Pferd sich bewegt, wie das alles so funktioniert mit den Muskeln und der Biomechanik. Ich erweitere das einmal in den Bereich Biodynamik. Das heißt, in meinem Part kommen natürlich auch die Einflüsse der Emotionen dazu. Es kommen die Einflüsse der Neurobiologie dazu. Erweitere das Bild. Genau, so dass der Mensch eben nicht nur sagt, okay, ich muss auf dem Pferd die Zügel locker lassen, damit es den Hals streckt, weil das ist gesund, sondern unser Wunsch und Versuch ist es, dem Menschen mehr Sicherheit und Verständnis zu geben, dass er genau weiß, wann er was warum tut.
Es erinnert mich so an den Satz, die Dressur ist für das Pferd
Ja.
da. Ich weiß gar nicht, wer diesen Satz eigentlich geprägt hat. Und ich empfinde Reiten wirklich immer, ich sage mal, es ist Yoga für mein Pferd. Und wenn es mir gelungen ist, fühlt sich mein Pferd nach der Einheit besser,
Ja.
körperlich, mental und emotional.
Ja,
Und
ja.
die innere Haltung, die ich habe, wenn ich aufsteige, ist, ich stehe dir mit allem, was ich weiß und kann und fühlen kann, zur Verfügung für das, was du brauchst. Und in
Ja.
jedem Schritt, den ich reite, egal was ich tue, lasse ich wirklich mich ein auf das Pferd mit allem, was ich habe, ja, Kopf, Körper und Herz und versuche zu erfühlen, aber durchaus auch technisch, also auch wirklich im Sinne der Funktionen, was passiert da gerade und wo funktioniert vielleicht auch was nicht, wo merke ich, ich wünsche mir eine Streckung des Halses in der Dehnung, aber dem Pferd fällt es schwer. Und dann
Ja.
eben zu gucken, das als Anhaltspunkt zu nehmen, zu sagen, ah, dann scheint es heute darum zu gehen, dass dieser Hals sich heute irgendwie traut, mehr zu strecken. Und wie kann ich da hinkommen? Ist das was Körperliches? Ja, kann ich vielleicht durch ein links biegen, rechts biegen, keine Ahnung, den Hals lockern und dann geht das plötzlich. Zum Beispiel wild jetzt gebrainstormt. Oder ist das eher vielleicht was Mentales, Emotionales? Also ich nehme dann manchmal was, vielleicht ein Pferd, was eher sehr schüchtern, sehr verhalten ist, was sich wortwörtlich nicht traut, die Nase vorzustrecken und zu schieben. Ja, oder es ist emotional. Also manchmal ist ja auch dann so ein Mix.
absolut.
Und ich finde immer Reiteinheiten, deswegen finde ich das so schön, gerittene Osteopathie. Also weil genauso fühle ich mich, wie als wenn ich eine Behandlung gebe, aber halt geritten.
Ja, genau. Und
Ist das so, ne? Ja.
um das kurz zu erweitern, das
Ja.
ist auch tatsächlich ein Kernthema und auch die Basis, dass es, bevor es um diese ganzen Details geht, des Reiterlichen, dass es sehr viel um die Haltung geht. Und
Ja.
dass dem genauso viel beimessen, wie kann ich zum Beispiel ohne Handmanipulation eine gute Konterstellung reiten.
Ja.
Da setzen wir uns sehr für ein, eben genau das. Wenn immer dieser Anspruch ist, wir wollen alle ganzheitlich denken, dann müssen wir aber auch, finde ich, wenn wir das beanspruchen wollen,
Ja.
das große Wort, den Mut haben und auch die Konsequenz, das mal auszuhalten und eben zu sagen, ja, nee, ich reite jetzt nicht Schritt, Trab, Galopp und schleudere mein Pferd im Kreis, weil man das hier so macht im Stall,
Ja.
sondern dann zu sagen, ich weiß es besser, ja.
Ja.
Für mein Pferd bin ich stark und das ist eben auch der Ansatz. Wir wollen da durch Fachwissen, nicht durch unsere Meinung, das sind zwar
Ein
Erfahrungen,
großer Unterschied. Ja.
richtig, sondern durch Fachwissen aus verschiedenen Bereichen die Sicherheit dem jeweiligen geben, dass
Ja.
er eben das auch begründen kann in seiner vielleicht Reitstallsituation. Und Osteopathie natürlich der Ansatz noch mit dazu in der strukturellen Osteopathie. Ist es natürlich so, dass wir gewisse Behandlungstechniken haben, um das Pferd zu mobilisieren, zu entspannen. Und hier kommt der Rundumschluss, dass es in der gerittenen Osteopathie eben gezielte Übungen gibt. Die sind alle nicht neu, aber vielleicht etwas anders aufgebaut, weil wir die zum Beispiel konsequent nicht über die Hand erarbeiten, sondern konsequent über die Hinterhand des Pferdes nach vorne. Dass da eben Ansätze gezeigt werden. Ja, ihr könnt symptomatisch immer wieder jemanden holen, der das behandelt. Aber ihr könnt auch das Reiten.
Ja.
Diese Übungen, die gemacht werden. Da gibt es viele Dinge, die man wirklich schön reiten kann und macht im Prinzip dasselbe fürs Pferd.
Ja.
Das ist ja, das ist sozusagen die Zusammenfassung dessen.
Und das finde ich so schön und ich finde das auch sehr modern, weil ich glaube, dass die Reiterwelt, um wirklich auch Veränderung zu erreichen, und wir brauchen ja dringend Veränderung, etwas braucht, was wirklich jeder für sich täglich anders machen kann. Und ich glaube, wenn es schon ganz viel Wissen gibt, warum reite ich eine Traversale? Nicht nur, um die Traversale zu reiten, weil ich bald M reiten will, sondern so, was ist der Wert einer Traversale? Was ist der Wert eines Schulterhereins? Wann reite ich vielleicht auch auf der rechten Hand lieber kein Schulterherein für ein paar Wochen? Also wir könnten ja sagen, wenn wir ein top ausgebildetes, ausbalanciertes, emotional ausgeglichenes Top-Pferd haben, also so ein gesundes Pferd auf allen Ebenen, dann wäre ja vielleicht unser innerer Anspruch, alles mehr oder minder rechts und links gleich zu reiten und vielleicht auch in jeder Session eben zu unserem Schritt, Trab und Galopp zu kommen und zu allem, was wir so können, weil es vielleicht Spaß macht, sich auch an diesem, ich sag mal, Buffet der Kompetenzen zu bedienen. Also so fühlt sich das ja auch an, wenn es dann schon schön läuft, egal, ja, wie groß das Buffet ist, so ein bisschen. Sich hier und da was auf den Teller zu nehmen und zu denken, ah, das schmeckt mir heute gut, das macht Spaß, ich kann schon so ein paar Sachen aneinander rein und es ist vielleicht nicht mehr ganz so medizinisch fokussiert geritten. Aber wichtig wäre ja, damit die richtige Mischung entsteht, überhaupt einmal zu wissen, wann reite ich was und wann reite ich was, aber auch nicht, weil ich für mein Pferd in diesem Moment, ich sag mal, durch Trabverstärkungen oder so, oder durch eine Konterstellung vielleicht eine Schiefe noch viel mehr kreiere, noch unterstütze sogar und mich natürlich dann auch nicht wundern muss, wenn ich ein paar Wochen später das Gefühl habe, der Osteopath muss wiederkommen. Da ist das Pferd ist wieder so schief geworden. Und
Absolut.
also da müssen wir natürlich aber richtig groß auch umdenken, weil ich immer das Gefühl habe, also mindestens für die Reiter, die auch an Turnieren teilnehmen, solange diese Aufgaben, ja, so stupide 0815 heißen eben, ne, dass du irgendwie Galopp auf jeder Hand und dann musst du das zeigen und das zeigen und das zeigen, das kreiert natürlich auch in den Reithallen dieser Welt ein Üben, was nicht pro Pferd ist, sondern pro Aufgabe, pro Performance. Und ich glaube, dass wir Reiten wirklich neu definieren dürfen, dass wir sagen können, in ein paar Jahren, hoffe ich, als Reiter, das Reiten ist fürs Pferd da. Wenn uns jemand fragt, sagt, warum reitest du eigentlich? Ich mache das für mein Pferd. Und vielleicht auch, weil es mir Spaß macht und weil wir gemeinsam eine gute Zeit haben, aber wirklich auch diesen Mehrwert so gesehen fürs Pferd herzustellen, weil ein Pferd so für sich, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es lebt auch ganz froh und munter in seiner Herde. Wenn es viel Platz hat und die Haltungsbedingungen stimmen, steht das Pferd im Zweifel nicht am Gatter und sagt, wann ist denn heute unsere Reiteinheit?
Nein.
Wenn aber unser Pferd die Erfahrung macht, dass jede Zeit, die wir in einer Halle, auf einem Viereck, im Wald, am Boden, ja, egal wie wir es reiten, eine Art von Mehrwert bringt, körperlich, mental, emotional, und es merkt so, wow, ich bin schön, ich bin stark, ich bin bewegungskompetent, dann glaube ich, sehr wohl haben Pferde ein inneres Interesse oder eine intrinsische Motivation, da mitzumachen. Weil ich glaube, dass Bewegungskompetenz was ist, was die ganz geil finden, tatsächlich.
Absolut, kann ich genauso unterschreiben, liebe Julika. Denn nicht nur, dass man das ja auch sehen kann als Mensch,
Ja.
wenn jetzt, die Pferde in wirklich guter Gesundheit haben und die sich wohlfühlen, was du eben schon sagtest, und ich sie dementsprechend auch noch unterstütze,
Genau.
wenn ich was mit ihnen mache. Also ich habe gute Zeiten, aber ich mache auch wirklich gemeinsam was Tolles, Gymnastizierendes. Wir entwickeln uns gemeinsam weiter, eben als Team. Dann sehe ich das natürlich ja auch muskulär an meinem Pferd. Und das ist ja nun kein Geheimnis. Natürlich spüren die Pferde, wenn sie gut gymnastiziert werden, wow, ich habe mehr Kraft. Das
Genau.
heißt, die haben natürlich mit einer schönen Basisstabilität eine andere Ausstrahlung, auch wenn sie einfach über die Weide gehen. Ja?
Genau.
Und das hat wieder einen Rückkopplungseffekt mit der Psyche.
Und
Das
mit der Herde, ne? Also eben auch mit so. Ich habe schon Pferde erlebt, die sich dann durch den Wechsel im Training über ein paar Jahre, muss man ehrlicherweise aber sagen, wirklich wie in der Herde plötzlich aufgestiegen sind, weil die wirklich ein anderes Erscheinungsbild hatten. Eine
Richtig.
andere Präsenz.
Genau.
Und das fand ich super spannend. Und da habe ich gedacht, das findet das Pferd jetzt bestimmt nicht nur schlecht, dass es sich so natürlich neu sortiert, weil es einfach anders ist. Und wir kennen das ja von uns auch, wenn es uns gelingt, ja, beweglich zu sein, schmerzfrei zu sein, emotional irgendwie, ja, gut drauf, in einer guten Balance, dass wir uns mögen, so wie wir sind, dass wir in dem Leben, wie wir uns das kreiert haben, lebendig sein können, wir sein können, so dann geht es uns auch ganz gut. Und ich denke mal, was können wir tun eben für die Pferde da, dass auch die ein bisschen das so
Ja.
miterleben dürfen, dass wir das für sie möglich machen.
Ja, ich würde den letzten Satz gerne ergänzen, weil das hast du total schön gesagt und an der Stelle möchte ich gerne noch betonen, dann nochmal sich bewusst machen, dass wir von einem Fluchttier sprechen.
Ja.
Also wie viel mehr Einfluss und Auswirkung hat das dann noch für ein Fluchttier? Und wenn man sich da nochmal anschaut, na, die Zahlen, ja, ich bin jetzt nicht so der Zahlenfetischist, aber wenn wir uns mal darauf einigen, auf wie viel Flucht eigentlich prozentual ein Pferd ausgelegt ist im echten Leben, ist das ja verschwindend gering. So. Und das bedeutet, dass wir da viel größere Möglichkeiten haben, dem Pferd Wohlbefinden zu schaffen, als uns vielleicht manchmal bewusst ist. Andersherum ist es so, dass, und diese Fälle gibt es auch, nicht nur bezüglich der Haltungsbedingungen, das ist ja etwas, was ich nicht behandeln kann, ja, sondern eben auch genau das. Sport ist für mich kein Ausschluss. Ich habe Sportreiter. Auch ich habe ja sehr viele Isis. Ich bin ja in der Islandszene mit verhaftet, auch im Herzen, mit denen groß geworden. Auch da habe ich Leute, die erfolgreich an Turnieren teilnehmen, die aber natürlich auch berichten, durch diese Kombination von Behandlung und Elementen gerittener Osteopathie verbessert sich der Schritt, dadurch verbessert sich automatisch der Tölt. Ja, und die kriegen ganz andere Noten. So,
Ja.
das heißt, auch im Sport hat das eine Relevanz. Und im Umkehrschluss heißt es aber eben auch, ein multiangepasstes Pferd kann ich nach bestem Wissen und Gewissen komplett behandeln, alles drumherum managen. Wenn das Reiten oder das generelle Gymnastizieren oder Trainieren wirklich in einem Bereich der Kontraproduktivität ist, abseits von Meinung, also wirklich, wo man sagt, ne, das ist
Ja.
nachweislich, das sieht man deinem Pferd an, da geht es jetzt nicht um Methoden, sondern eben,
Nee, genau.
was macht das, was du da tust mit deinem Pferd, mit seinen individuellen Problemen, dann ist das für mich nicht rettbar in dem Moment. Das heißt, das
Ja.
eine geht nicht ohne das andere.
Ja.
Weil da ist es wieder. Da gehören alle Partien dazu.
Ja.
Ich wollte nur kurz das damit abschließen. Da hattest du mich geradezu inspiriert. Das finde ich ganz wichtig. Ich möchte noch betonen, dass das mit der gerittenen Osteopathie nicht unsere Idee und Intention ist, zu sagen, so, auch wenn du das alles verstanden hast, musst du ab jetzt jede. Bei jedem Ausritt, jeder Stunde, du darfst nur noch explizit so reiten, sondern wir denken auch an, ich sage mal, es sind Lektionen.
Ja.
Ich persönlich setze mich auch sehr stark dafür ein, wenn wir außerhalb der Rehabilitation sind von
Ja.
Verletzungen und so
Ja.
weiter, ja?
Ja.
Wenn es das Pferd wirklich schadlos überträgt, dann sage ich auch, ja, das ist wichtig, das ist jetzt euer Thema, das entwickeln wir, aber das heißt bitte nicht, dass ihr das jetzt 6 oder 7 Tage die Woche nur noch so macht, 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 nichts anderes mehr, sondern geh raus ins Gelände. Auch wenn wir in der Schrittarbeit gerade gymnastizieren, heißt es nicht, wenn es keine massiven Kontraindikationen gibt, körperlich oder Erkrankung, dass ich nicht sage, ja, dann galoppier doch mit deinem Pferd im Wald.
Ja,
Es kommt auf die Dosis an. Und dass du
absolut.
dir klar machst in dem Moment, okay, jetzt gymnastiziere ich gerade nicht. Also das, weil ich dann einfach voll oft erlebe, dass da Menschen sind, die sich so unter Druck setzen mit einem,
Ja.
so verzweifelt sind, mit
Und
auch.
das ist der nächste Teufelskreis, weil wir müssen uns das mal vorstellen, wenn wir jetzt irgendwo so ein bisschen irgendwie was hatten oder haben und es ist behandelt worden und wir gehen dann nur noch zum Personal Training und die einzige Art und Weise, wie wir uns außerhalb unseres normalen Alltags noch bewegen, ist Personal Training, dann können wir da mal kurz reinfühlen.
Nee.
Fühlt sich nicht gut an. Und ich finde, dass wir da immer gucken müssen, so viel wie wir eben den Körper des Pferdes wirklich im Fokus haben dürfen. Und ich finde, er darf uns auch beim Reiten eben wirklich leiten,
Ja.
dass wir manchmal wirklich einfach auch das Herz sprechen lassen und sagen, wir brauchen heute am langen Zügel Brettern durchs Gelände. Und ob dabei jetzt der Rücken oben ist oder nicht, oder das Pferd auf der Vorhand und die Thoraxschlinge, das darf für den einen Tag total egal sein. Weil wenn ich es an den anderen Tagen im Blick habe und wirklich, ich meine jetzt wirklich im Blick habe, im Sinne von Verantwortung zu übernehmen für das, wie mein Pferd aussieht, Punkt, wirklich, wie seine Ausstrahlung ist, wie es bemuskelt ist, wie es aussieht, wie es sich bewegt, dann kann ich, das ist genauso, wie es überhaupt eben gar nichts ausmacht, wenn ich mich mit der Tafel Schokolade aufs Sofa lege, wenn ich den Rest der Woche im Zweifel gesund und frisch und naturnah gegessen habe. Ja, so ich finde, wir dürfen uns das immer wieder klar machen und dass eben diese Freude, mit der ich dann vielleicht durch den Wald flitze, mindestens so viel wert ist, auch für die Beziehung und die Zusammenarbeit. Und die Belüftung vielleicht der Lunge, also es hat so viel anderen Mehrwert, dass in dem Moment eben vielleicht auch mal so der Rücken oder was es auch immer ist, was wir so sonst ja im Fokus haben, dass wir das auch an hinten anstellen dürfen, damit wir eben nicht in diesem Teufelskreis landen, irgendwann einfach auch ermüdet zu sein von diesem physiotherapeutischen Einsatz, den wir dann da vielleicht eben auch leisten und unser Ego letztendlich ja doch auch sehr weit hinten anstellen und unsere eigenen Wünsche. Das muss man, finde ich, dabei ehrlicherweise ja schon auch sagen, dass das bedeuten kann, dass man sich innerlich da auch verändern darf. Von dem, ich habe heute Lust, das und das zu reiten. Ich habe heute Lust zu springen. Ich habe heute Lust auf Cavalettistunde. Ich habe heute Lust auf Dressur und Seitengänge. Und man sich, wenn man sich wirklich leiten lässt und das Pferd es eben auch tatsächlich mitentscheiden lässt an der Körperlichkeit, ja, dass man immer auch fünfmal gerade sein lassen darf und dass es sicher ist, das zu tun, wenn man sonst Verantwortung übernimmt. Super Schlusswort,
Absolut.
Lieb. Vielen Dank. dass
Sehr
du diesen
gerne.
wichtigen Gedanken noch mal reingebracht hast. Richtig gut.
Gerne.
Für alle, die mehr wissen wollen über deine Arbeit, die jetzt das Gefühl haben, boah, ich möchte gucken. Ich weiß, Yves arbeitet deutschlandweit. Ihr habt also eine gute Chance, sie vielleicht sogar live vor Ort da haben zu können. Im Rahmen von Behandlungen, im Rahmen vielleicht auch von der gerittenen Osteopathie. Ich verlinke alle deine Details, wie man dich am besten erreichen kann, in den Shownotes. Und ja, freue mich einfach wahnsinnig, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, war mir eine große Freude, hat mir echt Freude gemacht, Spaß gemacht. Danke für dein Interesse. Liebe Grüße an alle Hörer. Bis ganz bald, Monika.
Dann sagen wir Tschüss.
Ciao.